Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen, die Wendezeit in Deutschland. Mit ihr verbinden sich viele Schicksale und Geschichten. Mein heutiger Gast Martin Kleen trägt sie an jüngere Generationen weiter. Er war Mitgründer des Neuen Forums, die wichtigste DDR-Bürgerbewegung in Zeiten des Umbruchs. Heute ist er pädagogische Leiter von Politische Memoriale e.V. Mecklenburg-Vorpommern und erinnert unter anderem an die Opfer politischer Gewalt. Über seine Arbeit und seine bewegte persönliche Geschichte wollen wir reden. Guten Morgen, Martin Kleen.
Guten Morgen, Herr Wiese.
Politische Memoriale betreibt auch das Grenzhus. Das ist ein Informationszentrum zur innerdeutschen Grenze. Was ist das genau für ein Ort? Wie muss ich mir das vorstellen?
Das Grenzhus, das eigentliche Gebäude, war vor Zeiten das Gutspächterhaus und beherbergte während der DDR-Zeit ganz unterschiedliche Einrichtungen, also von Flüchtlingsunterkunft über Dorfschule, über Kindergarten und heute halt unser Museum und Informationszentrum und liegt unmittelbar am 500 Meter Sperrstreifen der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze.
Ich habe gerade gesagt, da kommen auch viele junge Menschen hin. Gibt es da ein Ausstellungsstück, was die besonders beeindruckt?
Zum einen das Außengelände. Und das ist also wirklich an dem Hinterlandzaun des ehemaligen direkten Grenzgebietes. Und dort ist der Aufbau der ehemaligen Grenze sozusagen nachgestellt und mit Wachturm, auf den sie auch raufsteigen können. Das ist natürlich ein Ereignis. Und wir haben einen ehemaligen Grenzmelder, ein Motorrad mit einer Puppe. Das ist halt ein DDR-Motorrad. Mhm.
Das ist die technische Begeisterung dann auch ein bisschen, die da mit reinspielt.
Natürlich,
ja. Wir werden heute auf jeden Fall uns in diesem Grenzhus noch ein bisschen weiter umgucken. Ein Ort für die politische Bildungsarbeit von Martin Kleen. Und heute werden wir im Deutschlandfunk Kultur auch darüber sprechen, dass er Bildungsurlaub für Westdeutsche in Ostdeutschland organisiert und erfahren, wie dieser Bildungsurlaub so abläuft. Und vielleicht können Sie so einen kleinen Überblick geben, was hat sich der Verein als Aufgaben gesetzt?
Der Verein ist 1997 gegründet worden für Gedenkstättenarbeit in Mecklenburg-Vorpommern und zwar zunächst als Provisorium. Wir wollten auch gerne eine Gedenkstättenstiftung in Mecklenburg-Vorpommern haben, die es aber eben bis heute nicht gibt. Und der Verein Memoriale hat eben angefangen mit einer Bestandsaufnahme in ganz Mecklenburg-Vorpommern, welche Gedenkstätten, Gedenkorte, Erinnerungszeichen der verschiedenen Zeitepochen gibt es. Das ist also geografisch, aber eben auch inhaltlich mit Beschreibung aufgenommen worden. Und dann war die Aufgabe praktisch, die Gedenkstätten in der neuen Zeit aufzustellen, neu zu entwickeln. Die Ausstellungen mussten verändert werden. Die Inhalte waren ja ganz andere geworden. Pädagogische Arbeit musste organisiert werden.
Und es geht ja nicht nur um die Auseinandersetzung mit DDR-Geschichte. Es geht genauso um NS-Geschichte und natürlich dann auch, wie Geschichte ins Hier und Jetzt strahlt.
Es ging dann auch um die Geschichte der friedlichen Revolution, des Übergangs. Und für den Transformationsprozess, der dann einsetzte, gibt es natürlich keine Denkmäler, außer vielleicht Industrieruinen.
Es ist ja immer die Frage, wie vermittelt man das auch? Wir haben gerade auch von der jungen Generation gesprochen, deshalb habe ich auch gefragt, was beeindruckt die am meisten? Welchen Weg, Sie sind der pädagogische Leiter, beschreiten Sie da, gehen Sie da?
Nun, während der Projekttage im Grenzhus versuchen wir zunächst anhand eines Zeitstrahls den Beginn des Kalten Krieges nach dem Zweiten Weltkrieg aufzugreifen und die Entwicklung Ost und West, diesen Konflikt darzustellen. Wir versuchen das natürlich auch anhand von Fotografien, wo ich früher gedacht hätte, die sind ja bekannt aus jedem Geschichtsbuch, Geschichtslehrbuch in der Schule. Das ist aber überhaupt nicht mehr so.
Können Sie da ein Beispiel geben? Was für Fotografien sind das?
Wir haben zum Beispiel auch Ende der NS-Zeit, als Italien besetzt wurde von den Deutschen, nachdem der Mussolini da aufgehängt wurde, glaube ich. Und da fällt das Wort Partisan. Aber heutzutage kennt kein Mensch mehr das Wort Partisan. Die Jugendlichen konnten damit überhaupt nichts anfangen. Dieses Wort haben sie noch nie gehört. Und entsprechend müssen wir ganz oft also Begriffsklärungen vornehmen. Personen sind eigentlich gar nicht mehr bekannt. Aus dem Osten, also so Ulbricht Honecker, überhaupt nicht. Adenauer eventuell noch. Helmut Kohl gar nicht. Interessant finde ich auch, dass niemand das Gründungsdatum der Bundesrepublik kennt, inklusive der Lehrer, wenn sie nicht gerade Geschichtslehrer sind.
Das sind so diese historischen Eckdaten und die politische Ebene. Gibt es auch persönliche Schicksale, die Sie vermitteln? Weil das macht ja meistens dann das Geschehen noch greifbarer.
Also wir vermitteln persönliche Schicksale, also insbesondere die Zwangsaussiedlung aus dem Grenzgebiet 1952, 1961 nach dem Mauerbau dann, wo also durch die Staatssicherheit, die SED natürlich als Auftraggeber der Staatssicherheit und die lokalen Behörden, Bürgermeister und so weiter, die missliebigen Personen, politisch Unzuverlässigen, ausgewählt worden sind und 24 Stunden Zeit hatten zu packen und dann an unbekannte Orte, ihnen unbekannte Orte verfrachtet worden sind mit allem Hab und Gut. Und dort angekommen, in der völligen, für sie völligen Fremde, sich erstmal orientieren mussten. Und die Eingeborenen dann an diesen Orten ihnen mit Distanz begegnet sind, weil man wusste nicht, wenn man sich da also mit politisch Auffälligen einlässt, was das für einen selber bedeutet.
Welche Reaktionen bekommen Sie dann von den jungen Menschen, also wenn sie mit diesem Teil der Geschichte konfrontiert sind?
Sie nehmen es zur Kenntnis.
Okay, also es ist nicht wirklich ausgeprägtes Interesse. Das ist so ein Schulpflichttermin.
Es ist schwierig. Ich denke, über das bloße Wissen hinaus dort eine emotionale Ebene anzusprechen. Und wir haben natürlich Gruppen aus Schleswig-Holstein und aus Mecklenburg-Vorpommern. Allerdings kommen mehr aus Schleswig-Holstein, weil Lübeck, Ratzeburg, Mölln sind nicht weit, Hamburg ist nicht weit. Auf der Ostseite Grevesmühlen, Gadebusch, das sind jetzt nicht die Orte, wo die Gymnasien, also sie kommen natürlich auch, aber dort gibt es lange nicht so viele Schüler und interessierte Lehrer.
Aber das muss doch dann ein bisschen frustrierend sein. Also wenn Sie sagen, die nehmen das zur Kenntnis, weil Sie ja dann unter Umständen vielleicht das Gefühl haben, das, was ich hier mache, so richtig kommt das nicht an.
Ja gut, das kann man natürlich so sehen. Aber andererseits, wer geht schon in die Kirche? Und die haben ja auch eine interessante Botschaft nach den ganzen Jahrhunderten und Jahrtausenden. Und trotzdem gibt es jeden Sonntag einen Gottesdienst, weil sie überzeugt sind, dass das sein muss. Und interessant finde ich, insbesondere wenn die ostdeutschen Jugendlichen, Schülerinnen kommen, dass sie mitunter also auch in der Folge der intergenerationellen Weitergabe Sätze hören wie: Die DDR war doch eigentlich das bessere Deutschland. Aber bei Ihnen hört sich das so negativ an. Aber da hat man zumindest einen Ansatzpunkt, für eine Diskussion.
Und das wird dann quasi von den Eltern unreflektiert übernommen. Also die Kinder oder die Jugendlichen übernehmen da die Haltung ihrer Eltern.
Oder Großeltern.
Welche Erfahrungen machen Sie denn mit den Westdeutschen? Sie haben gerade erzählt, oder ich habe das gerade schon angedeutet, Sie machen auch Reisen mit Westdeutschen nach Ostdeutschland. Erstmal, wie kann ich mir das vorstellen? Wie läuft das ab?
Ich bin 1990 durch Zufall in die politische Bildung gekommen. Das ist auch eine sehr kuriose Geschichte. Ich habe damals beim Neuen Forum gearbeitet, kann man schon sagen, mich engagiert, aber ich hatte sogar einen Arbeitsvertrag Mitte 1990. Und DGB-Leute aus Hamburg kamen ins Büro und fragten nach Kontakten in die Betriebe, um schon mal die Bildung, Gründung von Betriebsräten vorzubereiten. Im Augenblick der Wiedervereinigung wurde das ja dann aktuell. Und dann fragte jemand, ob ich nicht jemanden wüsste, der im Osten das Bildungswerk Arbeit und Leben aufbauen will. Und ich habe gesagt, ich frage mal rum. Also ein Bildungswerk für politische Bildung. Das wollte aber niemand machen, weil alle hatten bei politischer Bildung ML im Kopf, Marxismus, Leninismus. Mhm. Und haben gesagt, wir sind froh, dass das nur vorbei ist und jetzt kommst du und wir sollen politische Bildung machen. Da wir aber bei den Landtagswahlen im Oktober Mecklenburg-Vorpommern auch denkbar schlecht abgeschnitten haben, stand dann für mich die Frage, mich neu zu orientieren. Und dann habe ich mir dieses Angebot nochmal durch den Kopf gehen lassen und dachte, ja, ist vielleicht gar nicht schlecht, kann man ja mal versuchen. Wir haben damals in der FDJ-Bezirksleitung in Schwerin Räume besetzt, Büros besetzt.
Da kommen wir auch später noch dazu. So. Vielleicht lassen wir uns erst noch mal ganz konkret auf diese Bildungsreisen, weil ich mir das spannend vorstelle. Was passiert da, also wenn Sie mit Westdeutschen in Ostdeutschland unterwegs sind? Wo fahren Sie hin und was steht da auf dem Programm?
Also das läuft mit Arbeit und Leben Hessen. Das sind frei ausgeschriebene Bildungsurlaubsseminare. Und wir fahren, das habe ich auch mit den Kollegen da in Frankfurt so vereinbart, an Orte, die keiner kennt. Das ist so ein bisschen der Hintergrund dabei. Also wir fahren nach Cottbus, nach Neubrandenburg, nach Frankfurt-Oder. Magdeburg ist auch dabei und Chemnitz waren wir auch schon. Also nicht nach Dresden, Berlin und Leipzig zum Beispiel. Und das, was ich interessant finde, insbesondere, es sind meistens Gruppen von 16 bis 18 Personen, die da kommen für so ein Seminar. Und da kann man sagen, ein Drittel, 4, 5, 6 Leute davon sind das erste Mal im Osten.
30 Jahre nach der Wiedervereinigung.
30, irgendwie sowas. Und sagen dann tatsächlich auch, ich bin das erste Mal hier drüben. Und ich kenne hier gar keinen hier drüben. Und wir sind immer nach Frankreich gefahren. Aber wir haben gedacht, wenn wir jetzt so eine Studienreise, eine Bildungsreise nutzen, dann fahren wir mal hierher in der Gruppe und informieren uns mal, wie das hier aussieht.
Und was für einen Effekt hat das dann? Vor allen Dingen, ich stelle mir das schwierig vor, erstmal tatsächlich so einen Austausch anzuregen, dass das jetzt nicht irgendwie so ist, ja, wir gucken uns das hier an und das ist so ein bisschen, keine Ahnung, böse und zugespitzt gesagt wie der Zoo, wo wir hier uns auf den Weg machen.
Nun ja, man kann ja sagen, wir hatten ja zu DDR-Zeiten hier eine Art Freigehege, wo wir uns frei bewegen konnten. Aber ich versuche praktisch diesen Gruppen, den Leuten klarzumachen, wo heraus die Schwierigkeiten mit der Einheit heute auch bei den Menschen hier in Ostdeutschland, also wo das herrührt, was sie für Schwierigkeiten haben, was natürlich ja auch immer mit Prägung, mit der Sozialisation und so weiter zu tun hat. Bestimmte Verhaltensweisen, die im Osten halt trainiert wurden und auch überlebenswichtig waren, die aber heute grundsätzlich verkehrt sind und nicht mehr angebracht sind. Und dann natürlich auch mit Wut und Enttäuschung und allem möglichen, also enttäuschten Erwartungen natürlich. Und dass wir zumindest so einen Ansatzpunkt haben, wo wir die Unterschiede in der Ost-West-Sozialisation feststellen können und darüber diskutieren können und uns dann natürlich auch gemeinsam wundern, dass die eben 30 Jahre nach der Wende immer noch tragen.
Deutschlandfunk Kultur, Martin Kleen hat uns gerade davon berichtet, wie er mit dem Verein Politische Memoriale Mecklenburg-Vorpommern sich unter anderem für die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit DDR-Geschichte einsetzt. Er selbst ist in der DDR groß geworden, geboren 1959 in Kriwitz in Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe einen Text von Ihnen gelesen und da beschreiben Sie Ihre Eltern als gläubige Kommunisten. Inwiefern hat das in Ihrer Kindheit, Ihrer Jugend eine Rolle gespielt?
Nun, insbesondere würde ich sagen, mit der Grundüberzeugung, dass die Kirche ein Feindbild darstellt und abgibt, sozusagen eine Organisation zur Unterwanderung und Infiltration der schönen, einzigartigen sozialistischen Gesellschaft. Mhm. Ich bin also, glaube, das erste Mal anlässlich der Hochzeit eines Freundes, der in der Kirche geheiratet hat, 18, 19, das erste Mal überhaupt in einer Kirche gewesen, auch bei einem Gottesdienst. Ich habe das vorher also nie wahrgenommen. Es hat mich ehrlich gesagt auch nicht interessiert.
Und wurde Ihnen auch erklärt, warum Sie das Land nicht verlassen durften oder wollten, also zumindest nicht in Richtung Westen?
Nun, meine Eltern hatten sich selber losgesagt von ihren Verwandten im Westen, Schwestern, Brüder und so weiter. Also meine Onkel, Tanten, sogar meinen Opa habe ich nie gesehen. Der kam auch nicht wieder in die DDR. Und dazu kam die Überzeugung, dass der antifaschistische Schutzwall uns ja vor den Nazis im Westen beschützt, die sich dahin alle gerettet haben vor ihrer Bestrafung durch die Sowjetunion, dann in der Bundesrepublik reüssiert sind, Anwälte, Ärzte geworden, in die Politik gegangen, die Bundesregierung übernommen haben, die BBUs, hieß es immer, die bösen Bonner Ultras, das war so eine beliebte Abkürzung, und dass das einfach sein müsste. Und es wurde immer vermittelt, es ist ja ein Provisorium. Genauso wie die Staatssicherheit ein Provisorium ist. Denn in dem Augenblick, wo die Weltrevolution gesiegt hat, brauchen wir das ja alles nicht mehr.
War dann auch das mit so einem Gefühl der Geborgenheit erstmal, wenn Sie sagen, eben dieser Schutzwall verbunden, weil man eben das Gefühl hat, ja, oder hatte, oder Sie möglicherweise, hier bin ich jetzt sicher?
Überhaupt nicht. Da habe ich nie drüber nachgedacht. Genauso wenig, wie ich über das Wort, den Begriff Heimat nachgedacht habe. Ja, das ist mir aber erst im Nachhinein, nach der Wiedervereinigung klar geworden, dass ich diesen Begriff Heimat gar nicht gebraucht habe, weil ein Land, was ich nicht verlassen kann, wo ich nicht weg kann, was spielt da Heimat für eine Rolle?
Ihre Mutter war ja auch Bezirksleiterin der SED in Schwerin. Als Kind stellt man ja wahrscheinlich auch erstmal nicht in Frage, was die Eltern erzählen, aber irgendwann grenzt man sich ja dann ab oder findet schon im Prinzip das Gegenteil von dem richtig, was die Eltern sagen. Wie war das bei Ihnen? Gab es da auch diesen Moment?
Ja, ich möchte nochmal korrigieren, sie war nicht Bezirksleiterin, sondern sie war dort beschäftigt.
Ach so, okay.
Sie war eine Abteilungsleiterin für Finanzen an der Bezirksleitung. Und dieser Abgrenzungsprozess, Loslösungsprozess setzte mit der Lehrausbildung ein.
Zum Maurer haben Sie eine Ausbildung gemacht.
Richtig. Insbesondere im zweiten Lehrjahr kamen wir in eine Facharbeiterbrigade. Und im Grunde genommen bestand das ganze zweite Lehrjahr aus Betonschaufeln. Zugespitzt gesagt.
Also stupide Arbeit.
Sehr. Und die Kollegen erzählten dann praktisch ununterbrochen, wie schön das im Westen ist und was es da alles gibt und was man da machen kann und wohin man fahren kann. Bei uns zu Hause gab es zum Beispiel kein Westfernsehen.
Also, und die haben alle Westfernsehen geguckt.
Natürlich, was sonst? Die haben keinen Osten geguckt. Und sie haben, also auch unser Brigadier hieß das ja damals, der Vorarbeiter, war Genosse und sagte, aber für 3000 Mark West würde ich mich da drüben auch ausbeuten lassen. Ja, da musste ich dann erstmal drüber nachdenken, was das heißt. Und für mich insbesondere war interessant, wenn ich also dann bei mir zu Hause wieder davon meiner Mutter erzählt habe, was die auf dem Bau alles sagen und was ich da höre und was da passiert, dass das alles nicht funktioniert, die Maschinen kaputt sind, das Material nicht rankommt und so weiter, dann sagte sie zu mir, das stimmt nicht. Und das erzählst du mir hier, um das sozusagen schlecht zu machen, aber in Wirklichkeit würden die Genossen das gar nicht zulassen. Da sieht man sozusagen diesen Konflikt zwischen Theorie und Praxis, Basis und Überbau, wenn man so will, weil meine Mutter das also überhaupt gar nicht mehr wahrgenommen hat.
Und vor allen Dingen natürlich auch ein krasser Konflikt zwischen Ihnen und Ihrer Mutter, weil Sie haben es ja tatsächlich anders erlebt. Was hat dieser Konflikt dann mit Ihrer Beziehung gemacht?
Zunächst habe ich, nachdem die Lehrausbildung abgeschlossen war, keinen Arbeitsvertrag unterschrieben. Also ich war der Meinung, ich will nie wieder auf dem Bau arbeiten, das reicht.
Ja. Weil die Erfahrung so schlecht war.
Ja. Und dann kam das natürlich zum Konflikt und das ging auch wirklich in die Richtung, also mein Vater, unter meinen Tisch steckt hier so ein Schmarotzer und so weiter, seine Beine nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, ich finde auch einen anderen Tisch und bin dann zu einem Freund gezogen. Das war damals der einzige, Werner, der aus dem Kinderheim mit 18 rausgekommen ist und dem sie natürlich eine Wohnung geben mussten. Und eben der einzige war, der eine Wohnung hatte, wo man einziehen konnte. So, und gut,
das
dann
heißt,
musste
Sie haben so einen Cut vollzogen dann tatsächlich richtig, also ja. Zwischen Ihnen und Ihren Eltern.
Und aber nach einer Weile musste ich mir dann doch wieder eine Arbeit suchen und habe dann im Molkerei- und Dauermilchwerk in Schwerin angefangen.
Was auch ganz interessant ist, also Sie haben Ihren Grundwehrdienst noch ganz normal in Anführungsstrichen absolviert, dann aber später 1987 als Reservist sollten Sie nochmal eingezogen werden und das haben Sie dann verweigert. Aus was für einer Motivation?
Nun, ich bin beim Grundwehrdienst da also nicht besonders froh geworden und habe festgestellt, dass das Dasein als Soldat nicht zu mir passt. Und war der Meinung, also ich will das nicht nochmal. Einmal die Erfahrung reicht. Und habe dann, wie gesagt, verweigert, auch weil ich vorher schon mitbekommen habe, dass es einen Freundeskreis für Wehrdienst-Totalverweigerer in der DDR gibt, eine Solidargemeinschaft. Und ein Freund von mir in Schwerin, zu denen schon Kontakt aufgenommen hatte. So, ich wurde dann einbestellt zur Musterungsüberprüfung in das Wehrkreiskommando und habe bei der Gelegenheit gesagt, ich stehe nicht mehr zur Verfügung und will meinen Wehrpass abgeben. Da haben sie gesagt, das geht gar nicht, weil den müsste ich ein Leben lang behalten. Und dann bin ich am Wochenende hin und habe das im Briefumschlag dem Pförtner gegeben und habe gesagt, hier, ich muss noch was nachreichen. Dafür habe ich dann 500 Mark Ordnungsstrafe bezahlt.
Aber das war ja wahrscheinlich die einzige Konsequenz, oder? Wenn man sich da so entzogen hat.
Das habe ich auch gedacht, dass das ja nicht die einzige Konsequenz bleiben wird. Und dann sagte der Pastor der Paulsgemeinde, wo ich damals so durch Freunde Kontakt hatte und in den Paulskirchenkeller gekommen bin, in so einen, auch einen Freundeskreis, fahr doch mal nach Rostock zum Schnur, und also Rechtsanwalt Schnur, und geb dem schon mal eine Prozessvollmacht, wenn es ernst wird. Dann hast du schon mal einen Anwalt, und der verteidigt also auch unsere die Bausoldaten und so weiter hier, Totalverweigerer im Bereich der Landeskirche. Und da kannst du mal zu dem fahren.
Und das hat dann funktioniert?
Nee, das hat überhaupt nicht funktioniert. Weil
im Nachhinein ist ja auch rausgekommen, dass dieser Rechtsanwalt tatsächlich dann auch der Stasi zugearbeitet hat.
Ne? Das ist rausgekommen, ich meine sogar noch während des letzten Volkskammerwahlkampfes, als Schnur ja am demokratischen Aufbruch mitbeteiligt war mit den Pastoren Eppelmann und Schorlemmer und dadurch die Wahlchancen erheblich sanken für den demokratischen Aufbruch, genauso wie mit Ibrahim Böhme für die SPD. Und ich bin da hingefahren und der Schnur hat zu mir gesagt, hören Sie mal, Sie gehen dann nächste Woche ins Wehrkreiskommando zurück und sagen denen, Sie haben sich das überlegt und nehmen Ihren Wehrpass wieder zurück. Und ich sorge dafür, dass Sie nicht eingezogen werden. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Für mich war das völlig schleierhaft, was das bedeuten soll. Ich sage, das können Sie nicht verlangen. Ich bin froh, dass ich das bis hier durchgestanden habe. Und dann sagt er, dann hat sich unser Gespräch erledigt. Schönen Tag noch. War ich wieder draußen.
Das heißt, Sie sind auch diesem Vorschlag nicht gefolgt?
Nein.
Deutschlandfunk Kultur, Martin Klein hat gerade erzählt, wie er in der DDR seinen Militärdienst verweigert hat. War damit dann auch letztlich der Weg bereitet, dass Sie sich der Oppositionsbewegung angeschlossen haben?
Also nochmal präzisiert, ich habe ja nicht den Militärdienst verweigert, sondern den Reservistendienst. Ja. Das ist ein enormer Unterschied. Mhm. Und es kamen damals einige Sachen zusammen. Ich hatte durch einen Studienfreund Siegbert Schäfke Verbindung zur Umweltbibliothek an der Zionskirche und war damals an der Produktion einer Untergrundzeitschrift in Schwerin beteiligt, kam eben durch die Verweigerung in den Freundeskreis Wehrdiensttotalverweigerer, war bei der Mahnwache, als man an der Umweltbibliothek die Leute verhaftet hat, beteiligt. Und habe damals schon, als die wieder freikamen, das Gefühl gehabt, in der DDR stimmt was nicht mehr. Wieso lässt die Staatssicherheit Leute, die sie vor einer Woche verhaftet haben, schon wieder frei? Und später haben sie sogar die Druckmaschine wieder zurückgegeben.
Wie haben Sie sich das erklärt, dass das so war?
Ich hab dann wirklich gedacht, auch weil 87 ja der Honecker in Bonn war und sogar die DDR-Fahne hochgezogen wurde und die Hymne gespielt, ich habe gedacht, das wird hier so ein, ja, mit Gorbatschow muss man ja auch bedenken, irgendwie sind die auf dem Rückzug. So habe ich mir das erklärt, ihre Doktrin greifen nicht mehr, also sie haben es ja nie geschafft, irgendjemanden vom Sinn des Sozialismus zu überzeugen, tatsächlich und nachhaltig. Und sie geben jetzt so schrittweise nach. Es gibt zwar Rückzugsgefechte, meinetwegen das Verbot des Sputnik dann 1988, aber schon die Luxemburg-Liebknecht-Demonstration, nachdem sie ja die Demonstrantinnen da verhaftet hatten, dass man die dann in den Westen abgeschoben hat, passte für mich auch nicht ins Bild, ja.
Aber Sie müssen doch trotzdem, ich meine, Sie haben gerade erzählt, Untergrundzeitung, vorher hatten Sie Ihren Reservistendienst verweigert, ins Visier der Stasi gerückt sein. Hat sich das irgendwie bemerkbar gemacht oder hat man Sie wirklich einfach so machen lassen?
Nein, Sie haben einen operativen Vorgang angelegt, der hieß Gastgeber, dieser Vorgang. Und haben das zumindest alles beobachtet, was ich da so treibe, also wie ich da sozusagen subversiv tätig bin nach ihrem Verständnis, und haben das auch alles dokumentiert. Und aber sie haben sozusagen gegen mich, das waren ja dann, das ging ja 87 ungefähr los, 88, 89, da haben sie keine Maßnahmen mehr ergriffen.
Sie haben ja auch ganz normal gearbeitet.
Also ja, ich war im Wohnungsbaukombinat in Schwerin als Bauingenieur, hatte ja in Cottbus studiert und war in einer Abteilung für Baubilanzierung und hatte dann den Auftrag, dann kamen die ersten Bürocomputer in die Firmen. Ich hatte den Auftrag, dort Datenbankprogramme zu schreiben für unsere Abteilung. So.
Und da gab es dann keine Repressalien, die Sie irgendwie...
Da gab es keine Repressalien, tatsächlich nicht. Das ging bis 89, als wir das neue Forum in Grünheide gegründet haben, da bei Havemanns auf dem Grundstück. Und als dann ich eine Kontaktadresse war für den Bezirk Schwerin, und tatsächlich auch Leute kamen dann, die ihre Angst überwunden haben und die sich informieren wollten und vor allen Dingen auch fragen wollten, was sie jetzt machen sollen, was jetzt passieren soll, wie das weitergeht. Da standen dann auch Stasi-Leute bei uns vor dem Haus. Und also ganz offensichtlich, vor allen Dingen auch, um die Leute abzuschrecken. Und das hat natürlich auch funktioniert, dass Leute dann einfach vorbeigegangen sind und
aber
sich nicht...
bei Ihnen hat es nicht funktioniert.
Nee, das war zu spät.
Diese Gründung bei den Havemanns oder eben im Haus der Havemanns, Sie standen da, glaube ich, mit Katja Havemann in der Küche und mussten sich, glaube ich, auch erstmal erklären, weil Ihnen nicht von Anfang an irgendwie das Vertrauen entgegengebracht worden ist. Was war das für eine Situation?
Im Freundes- und Lesekreis in Schwerin hatten wir eine Frau, die hat mit Rolf Henrich zusammen hier in Berlin in einem Chor gesungen. Die hatte das mitbekommen, die war durch Rolf Henrich eingeladen worden. Sie hat es in Schwerin erzählt. Wir hatten es Jahr zuvor das Buch von Henrich gelesen, Der vormundschaftliche Staat, wo es auch um Zukunft in der DDR ging, für die DDR. Und wir haben gedacht, also wenn da jetzt von uns niemand hinfährt, dann haben wir hier in Mecklenburg wieder keine Ahnung, sind hier wieder am Arsch und wissen nicht, was los ist. Und dann habe ich gesagt, gut, ich fahre dahin, war nicht angemeldet, aber dann kam halt wieder mein Freund Siegbert Schäfke ins Spiel, der mich da rausgefahren hat und der mich dort auch vorgestellt hat. So, und dadurch bin ich halt auch in diesen Kreis dort reingekommen bei der Gründung des neuen Forums.
Aber Sie wurden erstmal so ein bisschen misstrauisch beschnuppert.
Auf jeden Fall.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Martin Kleene, einer der Mitbegründer des neuen Forums, der treibenden DDR-Bürgerbewegung in der Zeit der friedlichen Revolution. Wie sah denn Ihre persönliche Vorstellung aus, wie die DDR verbessert werden könnte, neue Strukturen geschaffen werden könnten? Da sind ja damals viele Ideen diskutiert worden. Was hatten Sie da im Kopf?
Zum einen, denke ich, muss man sagen, dass der Zeitraum für diese Ideen eigentlich für eine tatsächliche Diskussion gar nicht ausgereicht hat. Also von der Gründung des neuen Forums am 9. und 10. September bis zum Fall, Öffnung der Mauer waren 2 Monate. Und die Öffnung der Mauer bedeutet im Grunde schon wieder das Ende der Bürgerbewegung, der Bedeutung. Also was sind 2 Monate? Aber gut, die Überzeugung war natürlich, dass der Führungsanspruch der Kommunistischen Partei, der SED, gestrichen wird, dass das Ministerium für Staatssicherheit aufgelöst wird und dass wir, das war ja auch im Gründungsaufruf des neuen Forums, eine Plattform, eine Diskussionsplattform bilden, deswegen auch der Begriff Forum, auf der wir uns Bürgerbewegung mit möglichst vielen auf möglichst breiter Ebene über die Zukunft der DDR austauschen. für mich war das Faszinierende daran, dass wir jahrelang im Kirchenkeller gesessen haben und darüber nachgedacht haben, was würden wir tun, wenn wir denn mal können. So, und jetzt war der Augenblick da. Jetzt können wir, jetzt machen wir was.
Aber wie,
und dann war er schon wieder weg.
Und wie enttäuschend war dann dieser Moment? Also das wird ja heute dann auch oft kritisiert, dass eben dann Ostdeutschland durch den Westen dominiert worden ist, dass die BRD der DDR übergestülpt worden ist und dass diese ganzen Ideen quasi dann so versandet sind oder dass diese Bürgerbewegung, die gerade entstanden ist, dann auch schon wieder Geschichte war.
Nun, zum einen ist das ja ein Beleg, ein Zeichen dafür, dass die Bürgerbewegung, wenn wir uns jetzt als neues Forum eben so betrachtet, bezeichnet haben, von den Bürgern eigentlich nicht getragen worden ist. Das habe ich also auch immer wieder auf Versammlungen erlebt. Ich bin also eingeladen worden im VEB Hydraulikwerk in Schwerin von der Betriebsgewerkschaftsleitung, was zum neuen Forum zu sagen. Und die Leute haben zu mir gesagt, das war dann schon nach der Maueröffnung, weißt du, Junge, wir sind alle drüben gewesen schon. Wir haben alle gesehen, wie das läuft. Wir brauchen euch nicht mehr und eure Ideen. Ja, euer intellektuelles Gequatsche, das kannst du dir einfach sparen. So.
Also es gab da so ein Unverständnis.
Ja, vor allen Dingen fand man das nicht mehr nötig, dass man sich um seine eigenen Belange selber kümmern muss.
Ich glaube, Ihnen sind sogar Schläge angedroht worden, ne, bei dieser Gelegenheit.
Ja, es gab auf einer dieser Versammlungen, wir sind hier 40 Jahre belogen und betrogen worden. Und ich habe dann gesagt, da gehören aber immer zwei zu. Und wenn ihr euch 40 Jahre belügen und betrügen lässt, dann kann ja mit euch was nicht stimmen.
Würden Sie das heute auch noch sehen, das so sehen?
Naja, man müsste heute in dem Zusammenhang über den Begriff der Anpassung reden und oder auch Desinteresse an den bestehenden Verhältnissen einfach akzeptieren, nicht zivilen Ungehorsam, nicht mal das Minimale, nicht mal meinetwegen gerade, wir hatten ja am 1. Mai die Mai-Demonstration verweigern oder nicht zur Wahl gehen, wo einem wirklich nichts passiert ist. Ja?
Aber es gibt ja, also wenn Sie Demonstrationen grundsätzlich ansprechen, es gibt ja heute auch wieder Montagsdemonstrationen, gerade auch in den letzten Monaten haben wir das immer wieder gesehen, natürlich auch getrieben durch die Angst vor der Inflation, aber da werden ja auch solche Dinge dann behauptet, wir leben in der DDR 2.0. Wie sehen Sie das, wie beobachten Sie das?
Nun, zum einen empfinde ich das vor allen Dingen als Etikettenschwindel. Und zum anderen als verständlich, man möchte an die Tradition der Montagsdemonstrationen in der DDR anknüpfen, mit dem impliziten Hinweis, wir haben schon mal ein System gestürzt. Ja, also Obacht, Leute da oben, die da oben, wer immer das denn gerade ist, wir können das heute nochmal machen. Dann seid ihr alle weg vom Fenster.
Aber wird das denn immer noch gespeist aus diesem Misstrauen, was Sie auch da zur Wendezeit erlebt haben?
Misstrauen wogegen? Gegen das System?
Also, weil man eben erlebt hat, dieses 40 Jahre belogen werden und dass man eben ein gewisses Misstrauen gegenüber der sogenannten Obrigkeit dann hat. Und das dann
die
auch
Leute,
über die Generation vielleicht weitergegeben wurde.
Die Leute haben im Grunde genommen ja auch 40 Jahre lang Westfernsehen geguckt. Und insofern wussten sie natürlich, dass sie belogen und betrogen werden, weil die andere Seite, die auch die Wahrheit über viele Ereignisse, haben sie ja gekannt. Sie haben es gesehen, sie haben es zur Kenntnis nehmen können.
Aber ich meine auch, warum sich dieses Misstrauen immer noch hält, auch heute noch. Was sich ja dann eben äußert in solchen Meinungen, wie man würde in der DDR 2.0 leben.
Wahrscheinlich hat es sehr mit den Enttäuschungen zu tun nach der Wiedervereinigung. Also zum einen habe ich das Gefühl, dass die friedliche Revolution, das erzwungene Aufgeben der SED, der Mauerfall und so weiter, die alles, was man unter dem schlichten Begriff Wende zusammenfasst, praktisch hinter den Ereignissen nach der Wiedervereinigung, der Deindustrialisierung, der massenhaften Arbeitslosigkeit, Unsicherheit, wo werden wir wohnen, was ist mit der Schule, kriegen wir wieder Arbeit, das war ja eine komplexe Sache, dass das dahinter verschwunden ist, dass das eigentlich nicht mehr gesehen wird, dass wir ja auch was erreicht haben und dass sich eine Mehrheit für die Wiedervereinigung stark gemacht hat, gegen einen Reformprozess, auch gegen eine Konföderation der beiden Staaten und so weiter, sondern ganz vehement für die Wiedervereinigung, ist für mich eben auch ein Zeichen für die ganzen Erwartungen, Hoffnungen. Vielleicht sarkastisch gesagt, wir machen hier weiter Sozialismus mit Westgeld.
Aber das war dann eben dann doch ein bisschen naive Vorstellung ja, sozusagen gut. Oder hat zu dieser Enttäuschung geführt.
Aber Sie müssen ja auch sich vorstellen, den Fernseher wie einen Guckkasten. Durch den Fernseher schaue ich in den Westen. Und was sehe ich da vom Westen? Dann gibt es ja auch noch interessegeleitete Wahrnehmung.
Martin Kleen, wir merken schon, wir sind mit der Diskussion noch längst nicht am Ende und werden die auch weiter im Programm führen. Vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur.